Ich lese den Predigttext aus Apostelgeschichte 6. Sieben Helfer für die Apostel. In dieser Zeit wuchs die Gemeinde stetig. Eines Tages beschwerten sich die Zugezogenen. Sie warfen den Einheimischen vor, ihre Witwen bei der täglichen Speisung zu übergehen. Daraufhin beriefen die 12 eine Versammlung aller Jünger ein und sagten: So geht das nicht. Wir können doch nicht die Verkündigung vernachlässigen, um selbst an den Tischen das Essen auszuteilen. Brüder, wählt aus eurer Mitte 7 Männer aus. Sie sollen einen guten Ruf haben und vom Geist Gottes und von Weisheit erfüllt sein. Ihnen werden wir diese Aufgabe übertragen. Wir dagegen werden uns ganz dem Gebet und der Verkündigung widmen. Der Vorschlag fand die Zustimmung der Versammlung. Sie wählten Stephanus, einen Mann mit festem Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist. Außerdem Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus aus Antiochia, der früher zum jüdischen Glauben übergetreten war. Diese 7 ließ man vor die Apostel treten. Sie beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Das Wort Gottes breitete sich aus und die Gemeinde in Jerusalem wuchs immer weiter. Sogar von den Priestern nahmen viele den Glauben an.
Ich dachte mir, ich fange mal heute mit einer Ehegeschichte an. Sie hatten sich furchtbar gezofft, die beiden. Der Streit fing leise an, wurde dann lauter, um dann in kaltes Schweigen abzustürzen. Schweigen, den ganzen Tag. Es schien vergessen zu sein, dass sie sich liebten. Abends schiebt er ihr einen Zettel über den Tisch. Da steht drauf: Habe morgen einen wichtigen Termin, wecke mich bitte um 7. Am anderen Morgen wacht er auf. Es ist 10 Uhr. Auf dem Nachttisch liegt ein Zettel. Es ist 7 Uhr, du musst aufstehen. So ist das, wenn der Honeymoon vorüber ist und im Alltag die Konflikte zunehmen. Irgendwann wird es kompliziert. Streit, harte Worte, Bosheiten, Schweigen. Das kann so sein bei Mann und Frau, bei Alt und Jung, bei Chef und Mitarbeiter. Und es kann sogar so sein in christlichen Gemeinschaften, mitten in der Gemeinde. Und die Frage ist, wie kann eigentlich eine solche Gemeinschaft gedeihen, wenn sie durch Konflikte geht, wenn sie so richtig unter Spannung steht? Und darum geht's jetzt. Als erstes muss ich ein bisschen über diese Gemeinde erzählen, von der wir eben hörten. Wie dramatisch das alles war, begreifen wir erst, wenn wir den Film ein bisschen zurückspulen. Die ersten Christen hatten unter ihren Zeitgenossen einen richtig guten Ruf. Sie waren beliebt. Man war erstaunt, wie sie miteinander umgingen. Ja, es hieß, sie seien ein Herz und eine Seele. Es hieß, niemand hielt krampfhaft an seinem Besitz fest. Es hieß, für jeden werde gesorgt, wer auch immer Mangel hatte. Es hieß, der gute Ruf der Christen zog Menschen an, sodass sie sich mit diesem Glauben beschäftigten und manche auch Christen wurden, überzeugt durch das, was sie sahen und durch das, was sie hörten. Das war der pure Honeymoon, traumhafte Zeichen. Bevor nun aber Rosamunde Pilcher übernimmt, die hohen Geigen aufspielen und der Sonnenuntergang alles in ein goldenes Licht taucht, wird Lukas, der Erzähler dieser Geschichte, ernst, nüchtern und auch ein bisschen traurig. Was ist passiert? Warum ist es vorbei mit dem Honeymoon? Nun, es ist vorbei mit dem Honeymoon aus einem ganz einfachen Grund. Es gab auch in dieser Gemeinde die einen und die anderen, die Bevorzugten und die Benachteiligten. Die Gemeinde war bunt zusammengesetzt. Es gab einerseits Menschen, die waren schon immer in der Stadt gewesen. Sie waren im jüdischen Glauben aufgewachsen. Sie waren in der Stadt gut vernetzt und bekannt. Sie sprachen die Sprache des Landes, das war Aramäisch. Sie hatten zum Glauben an Jesus gefunden. Und es gab die anderen Menschen, die neu hinzugezogen waren. Ihre Muttersprache war Griechisch. Auch sie waren Juden, aber Juden, deren Familie schon lange nicht mehr in Israel gelebt hatte. Jetzt waren auch sie nach Jerusalem gezogen. Sie wollten hier leben und für manchen war das ganz wichtig. Sie wollten hier beerdigt werden. Und es geschah, was keiner erwartet hatte. Auch sie fanden zum Glauben an Jesus. Und so gab es zwei Gruppen. Die Christen jüdischer Herkunft und aramäischer Sprache und die Christen jüdischer Herkunft und griechischer Sprache. Und beide Gruppen kannten ein und dasselbe soziale Problem. Wenn in einer Familie der Familienvater, der Ehemann starb, dann stand die Witwe vollkommen alleine da, mittellos und arm. Kein Sozialamt, das sich irgendwie zuständig fühlte. Die Gemeinde sagte, das können wir nicht hinnehmen, das darf so nicht sein. Wir müssen für die Witwen sorgen. Und so richtete die Gemeinde eine tägliche Tafel ein. Jeden Tag konnten die Witwen kommen und sie bekamen, was sie für den Tag brauchten. Im wahrsten Sinne des Wortes, das tägliche Brot. Wunderbar. Dann müsste doch eigentlich alles prima sein. Noch ein Grund, diese Gemeinde zu bestaunen. Weit gefehlt. Denn auch hier unter den Christen gibt es plötzlich soziale Spannungen. Herkunft entscheidet über Lebenschancen. Wer von hier ist, hat es gut. Wer von ferne kommt, soll sich bitte hinten anstellen. Fairerweise muss man wohl sagen, das war auch alles nicht einfach. Immer mehr Menschen entschlossen sich, Christen zu werden. Immer mehr brauchten Hilfe und Unterstützung. Und da schlich sie sich ein, die alltägliche Diskriminierung und der Regen. Die von hier kamen, die Aramäisch sprachen, die wurden bevorzugt. Die von dort kamen, die Griechisch sprachen, die kamen zu kurz. Und ausgerechnet das, worauf sie so stolz waren, wurde zur Falle. Ihre Fürsorge, ihre Großzügigkeit, ihre Opferbereitschaft. Nun ging es bei ihnen nicht besser zu als sonst in der Welt. Die einen bekamen das Nötigste, die anderen gingen leer aus und hungrig nach Hause. Und da rumort es in der Gemeinde. Es werden immer mehr Menschen, es gibt immer mehr Kritik. Die Leiter der Gemeinde, die Apostel, die ehemaligen Weggefährten von Jesus, sind gefordert. Aller Augen richten sich auf sie. Sie sollen sich bitte kümmern. Sie sollen das regeln. Sie sollen für Gerechtigkeit sorgen. Sie sollen am besten die Ärmel aufkrempeln und selber das Brot verteilen. Schluss mit dieser Ungleichheit. Ich spule mal schnell vor. Die Leiter, die sogenannten Apostel, reagieren zwar tatsächlich, und zwar pronto. Sie fackeln nicht lange, sie rufen eine Versammlung ein. Alle sollen gemeinsam das Problem lösen. Aber das, was sie jetzt sagen, ist erst einmal eine große Enttäuschung. Sie werden nicht die Ärmel aufkrempeln. Sie werden sich nicht hinstellen. Sie werden nicht das Brot austeilen, fair und an alle. Warum nicht, ruft einer aus der Menge. Warum nicht? Und ganz ruhig antwortet einer der Apostel, liebe Leute, regt euch nicht auf. Wir verstehen euer Problem. Wir müssen das lösen. Es muss anders werden. Keine Frage. Aber wir haben eine andere Aufgabe. Wir versorgen euch nicht mit Brot, wir versorgen euch mit dem Wort. Wir zerbrechen uns den Kopf tagtäglich, wie wir euch und allen Menschen in dieser Stadt zeigen und sagen können, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Wie Gottes Liebe euch trägt, wie Gnade euch tröstet, wie Jesus eurem Leben Richtung gibt und welche Herrlichkeit euch nach dem Tod erwartet. Wir beten für euch, für jeden, für die ganze Stadt. Und das dürfen wir nicht vernachlässigen. Wir müssen das tun. Und darum können wir das andere nicht tun. Und was wird jetzt aus uns, ruft eine Witwe auf Griechisch? Sollen wir verhungern? Ist das in Ordnung, dass wir benachteiligt werden? Nee, sagen die 12 Leiter der Gemeinde. Das muss sich ändern. Unbedingt. Nur nicht durch uns. Wählt doch Leute, die einen guten Ruf haben, fest im Glauben stehen. Wählt kompetente Menschen, die diesen Teil der Arbeit tun und dafür sorgen, dass alle bekommen, was sie brauchen. Wir tun den Wortdienst, sie tun den Tischdienst. Und wenn wir so die Arbeit aufteilen, bekommt jeder, was er braucht. Die Stimmung entspannt sich, als die Menge das hört. Das leuchtet den meisten auch irgendwie ein. Und sie schauen sich um und sie beratschlagen sich. Und am Ende findet die erste Wahl in der Geschichte der Kirche statt. Alle stimmen ab und 7 Männer, ach ja, nur Männer, also 7 Männer werden gewählt. Alle mit griechischen Wurzeln, einer ein ehemaliger Heide, alle im Glauben verwurzelt, bekannt für ihre Klugheit und für ihre praktischen Fertigkeiten. Und sie kriegen das Problem unter die Füße. Und damit endet Diskriminierung und Unzufriedenheit und Streit. Der gute Ruf der Gemeinde nimmt noch zu und immer mehr Menschen kommen hinzu. Wie kann eine christliche Gemeinde gedeihen und wachsen, auch wenn es Spannungen gibt, wenn Menschen übersehen werden und sich zurückgesetzt fühlen? Ich habe viel aus dieser Geschichte gelernt und will nur ein paar Dinge noch sagen, wenn der Regen mich lässt und das iPad durchhält. Das Erste, wir stellen stocknüchtern fest, auch in christlichen Gemeinden gibt es Benachteiligung. Und zwar gerade da, wo sie versuchen, alles richtig zu machen. Es ist doch beeindruckend, wie die Christen in Jerusalem das gepackt haben. Jeden Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, bei Sonne und Regen, standen sie da, bauten ihre Tische auf, sammelten Essen und teilten es aus. Beste Werbung für den christlichen Glauben. Und genau da schleicht sich doch der Defekt des menschlichen Herzens ein. Nimm es nüchtern zur Kenntnis. So ist das mit uns. Ohne ganz viel Gnade kommen wir aus der Nummer nicht raus. Handfeste Benachteiligung, kulturelle Spannungen. Hier, wir, ihr, dort. Rassismus und Diskriminierung. Lauter Dinge, zu denen Gott Nein sagt. Und Menschen kommen zu kurz, sind enttäuscht und lassen den Mut denken und sagen, ach, und wir dachten doch, bei den Jesus-Leuten wäre es anders. Dabei kann die Benachteiligung das Wort treffen wie das Brot. Die gute Nachricht, dass jedes Menschenkind von Gott geliebt ist und gerufen ist. Auch das Wort kann ungleich verteilt werden. Auch am Wort können Menschen Mangel leiden. Wer kommt bei uns zu kurz? Wer darf nichts hören von der Liebe Gottes zu ihm? Wer darf nicht Hoffnung schöpfen für sein schwieriges Leben, weil er es nie hört, dass Gott ihn liebt und ruft? Wen diskriminieren wir, weil wir seine Sprache nicht sprechen? Wen benachteiligen wir, weil wir Gottes Wort nicht so austeilen, dass es Herz und Verstand aller erreicht? Auch derer, die die Kirchensprache nicht sprechen. Auch derer, für die 20 Minuten Monolog eine Zumutung sind. Auch derer, deren alltägliche Last in unseren Reden nie zur Sprache kommt. Der Unterschied besteht wohl darin, dass die Menschen in Greifswald darüber nicht murren. Sie nehmen uns Christen vielleicht gar nicht wahr, erwarten nichts und können so auch nicht enttäuscht werden. Und doch ist es ein Skandal, wenn das Wort, das allen gilt, manche nie erreicht. Dafür sind wir mal angetreten bei Greifbar. Jeder soll es hören, ob in den Hörsälen, in der Uni oder in den Wohnungen hier im Viertel. Auch du, von Gott geliebt und gerufen. Zweite Einsicht. Wir stellen fest, dass diese Leiter damals ziemlich gute Leiter sind. Als ich die Geschichte las, war ich vor allem beeindruckt von ihrer Leitungsgabe. Wow, dachte ich, das ist mal was. Was tun sie? Sie reagieren schnell. Als das Murren losgeht, warten sie nicht lange, sondern sorgen für Klärung. Wer sich mit Leitung und Konflikten beschäftigt, lernt ziemlich schnell eines. Das Problem wird mit jedem Tag schlimmer, der zwischen dem Anlass und der Klärung vergeht. Irgendwann ist man so ineinander verkeilt, dass es nicht mehr vorwärts und nicht mehr rückwärts geht. Gute Leiter handeln schnell. Als zweites, sie beteiligen die Gemeinde. Sie machen das nicht so im Hinterstübchen aus. Sie hören die Kritik. Sie rufen eine Versammlung ein. Und dann das dritte, ganz clever, sie geben eine Richtung vor. Sie sagen, hier geht es nur mit Arbeitsteilung. Ihr könnt nicht denen, die für das Wort zuständig sind, auch noch das Brot aufladen. Ihr könnt sie nicht dazu bringen, das zu vernachlässigen, wozu sie da sind. Wir brauchen beides, Wort und Brot. Das ist schon mal spannend. Sie sagen nicht, Brot ist nicht so wichtig wie Wort. Sie sagen aber auch, wer fürs Wort da ist, kann nicht auch noch fürs Brot zuständig sein. Wir müssen die Arbeit teilen. Und am Ende soll für Seele und Leib gesorgt werden. Sie machen also klar, dass die Sorge für das Brot anspruchsvoll ist. Die das tun sollen, begabt und bewährt sein. Das ist die Richtung. Arbeitsteilung. Klare Kriterien. Nun bin ich ziemlich inspiriert von der Leitung der 12. Sie packen das Problem beim Schopf. Sie beteiligen die Menschen. Sie geben eine Richtung vor. Wenn bei uns eine neue Herausforderung auftaucht, wenn wir zum Beispiel merken, dass Menschen zu kurz kommen, dass Menschen hier im Viertel zu kurz kommen, beim Wort oder beim Brot oder bei beidem, dann gibt uns der Lukas, und das ist mein Ende, ein Stop und ein Go. Stop, sagt er, wenn ein Loch gestopft wird und dafür ein neues aufgerissen wird. Was wäre gewonnen, wenn nun die einen satt werden auf Kosten der anderen? Was wäre gewonnen, wenn die, die schon Lasten tragen für die Gemeinde, noch mehr stemmen sollen? Und ein Go. Weiter so, sagen sie, wenn für das Neue neue Menschen gefunden und berufen werden. Nicht einfach irgendjemand, sondern Leute mit gutem Ruf, integer, in der Gemeinde anerkannt, im Glauben verwurzelt, begabt. Gefunden und berufen und auch bereit, sich finden und berufen zu lassen. Wer unter uns ist ein Nikolaus oder eine Nikola, ein Stephanus oder eine Stephanie, ein Philippus oder eine Philippa, ich mache jetzt nicht weiter, um das Nötige zu tun, damit nicht immer mehr Menschen zu kurz kommen, beim Brot oder beim Wort, auch in diesem Viertel. Wer ist bereit, sich rufen und wählen zu lassen? Und wen sehen wir, der das Vertrauen der Gemeinde hat, bewährt und begabt ist? Nur durch die Arbeitsteilung mit Bewährten und Begabten wollten die Apostel das Problem der Witwen in Jerusalem lösen. Und das gibt uns eine Richtung vor. Corona hat in den letzten Monaten so viel zum Erliegen gebracht. Auch vieles von dem, was wir als Gemeinde tun, damit Menschen in dieser Stadt, in den Hörsälen und hier im Viertel nicht zu kurz kommen mit dem Brot oder dem Wort. Und ich habe manchmal in diesen Monaten gedacht, hoffentlich gewöhnen wir greifbar Leute uns nicht daran, wir, die wir manchmal fleißig bis zum Umfallen waren, jetzt, weil wir merken, es ist ganz angenehm, nicht so viel tun zu müssen. Aber jetzt sollen wir anpacken mit unterschiedlichen Teams, die hier und dort in der Stadt und hier im Viertel Menschen mit Brot und Wort dienen. Nicht so, dass wenige immer mehr tun, nicht so, dass das eine vernachlässigt und nur für das andere gesorgt wird. Aber so, dass wir die Arbeit teilen, dass Begabte und Bewährte sich finden und rufen lassen. Zum Beispiel, um in der Stadthalle zum Glauben einzuladen, im Viertel Gottesdienste zu feiern in einer Sprache, die hier gesprochen wird, oder um Kinder und Erwachsene zu versammeln, um ihnen den Glauben einer kunterbunten Gemeinschaft nahezubringen. Das waren die Lektionen, die uns diese alte Geschichte bereithält. Nur eins noch. Die Gemeinde hat diese Diskriminierung der Witwen griechischer Sprache unter die Füße gekriegt. Sie ist durch diese Krise durchgegangen. Sie hat Lösungen gefunden. Und sie sind beieinander geblieben. Sie sind nicht auseinandergebrochen. Sie haben sich nicht nur noch Zettel zugeschoben. Und Lukas erzählt das so, dass gerade diese Krise nicht ohne Folgen blieb. Sie waren Jesus treu geblieben und beieinander geblieben. Und das haben die Menschen gesehen. Und gerade so wuchs die Anziehungskraft dieser Gemeinde. Lukas stellt ganz knapp vor, wonach sich die, die greifbar lieben und leben, seit jeher für diese Stadt sehnen. Er schreibt, das Wort breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß. Und wenn sich Gottes Volk danach auch für unsere Stadt sehnt, dann stimmen alle zu und rufen